Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir fühlen uns hier wirklich sehr heimisch. Und vielen Dank auch für das Lied Ewigkeit. Es ist ja ein Lied für verfolgte Christen. Und die Outbreak Band, die ja sehr auch mit uns verbunden ist von Open Doors und die auch schon auf Reisen dabei waren und auch so die Not unserer verfolgten Christen vor Ort gesehen haben, die können natürlich am besten auch so ein Lied schreiben. Und ich glaube, das ist wirklich was, wo wir uns dran festhalten können, aber wo auch vor allem unsere verfolgten Geschwister sich dran festhalten können. Also vielen, vielen Dank. Ja, für alle, die letztes Jahr nicht da waren, also wir freuen uns sehr, dass wir zum zweiten Mal hier sein dürfen. Oder auch für die ein bisschen vergesslich sind, will ich mich nochmal vorstellen. Oder uns besser gesagt, wir heißen Brigitte und Gerhard Pfeiffer, sind seit jetzt 1,5 Jahren Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei Open Doors. Vorher war ich 20 Jahre Pastor in Steinen und noch davor circa 11 Jahre in der christlichen Drogenarbeit in der Schweiz tätig. Und noch davor habe ich 6 Jahre Theologie studiert an der STH in Basel. Wer ein bisschen mitgezählt hat, der kann jetzt ohne weiteres feststellen, dass ich tatsächlich so alt bin, wie ich auch aussehe. Wir sind seit 34 Jahren glücklich verheiratet und ich finde es ganz stark, dass meine Frau mich immer begleitet bei den Diensten und den Büchertisch betreut. Ja, sie hat sich wirklich entschieden, hat gesagt, jawohl, ich werde dich begleiten und das ist wirklich genial. Und eben sie ist am Büchertisch und sie klickt auch immer die PowerPoint weiter, denn das würde ich total vergessen, wird immer eine Folie zu sehen sein, das wäre ziemlich langweilig. Ja, das Thema heute, wir haben noch 4 Kinder, genau, das wollte ich noch sagen, zwischen 25 und 32 Jahren alt, also alle aus dem Haus, 2 sind verheiratet, wir haben auch schon 4 Enkelkinder und wir freuen uns, dass auch unsere Kinder alle mit Jesus unterwegs sind, das ist ein Riesengeschenk und stärkt uns natürlich auch den Rücken in unserem Dienst. Ja, das Thema heute lautet gefährlicher Glaube, Zeuge für Jesus sein. Jesus hat ja seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also wenn man Jünger Jesu ist, dann ist man Zeuge. Also wenn du dich als Jünger Jesu bezeichnest, dann bist du Zeuge. Man könnte auch sagen, deine Aufgabe, dein Auftrag ist, Zeuge zu sein. Was bedeutet Zeuge sein? Das ist eigentlich ganz einfach. Das finde ich so cool an der Sache. Zeuge sein heißt, ich erzähle von dem, was ich gesehen und gehört habe. Stellt euch vor, es passiert ein Unfall. Meinetwegen 2 Autos krachen ineinander und natürlich ist keiner schuld. Beide sagen, der andere ist schuld. Und was macht die Polizei? Sie schaut, gibt es irgendwelche Zeugen, die vielleicht sagen können, wie es wirklich war? Also man könnte sagen, Zeugen, die bringen Licht ins Dunkle. Und das finde ich so stark, denn wir als Zeugen, wir haben den Auftrag, nämlich Licht in die Dunkelheit dieser Welt zu bringen, indem wir einfach das erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Das ist doch relativ einfach, oder? Also ich erzähle gerne Geschichten. Und am liebsten erzähle ich folgende Geschichte. Als ich 14 Jahre alt war, da war ich so wirklich am Ende. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Mein Vater war Alkoholiker. Meine Eltern haben wirklich täglich gestritten. Mein ältester Bruder, 10 Jahre älter als ich, als er 24, hatte immer gesagt, ich werde mal mein Leben anders führen. Was war? Er war dem Alkohol zugeneigt, hatte schon zerbrochene Beziehungen hinter sich. Und ich habe mich gefragt, wer garantiert mir, dass ich mal ein anderes Leben führen werde? Und ich wusste, die Antwort ist bei Gott. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, obwohl ich Konfirmandenunterricht hatte. Niemand hat mir gesagt, wie ich diesen Gott kennenlernen kann. Dann kam ein neuer Pfarrer zu uns in Ott. Der war wiedergeboren und der hat uns das Evangelium verkündigt. Und als ich das erste Mal das Evangelium von der Erlösung durch Jesus gehört habe, bin ich zu Hause auf meine Knie gegangen vor meinem Bett. Ich habe gedacht, das macht man so. Und habe einfach gesagt, Jesus, bitte vergib mir alle meine Schuld und komm du in mein Leben und bestimm du mein Leben ab heute. Und Jesus hat mich ernst genommen. Er ist in mein Leben gekommen, hat mein Leben neu gemacht. Und ich kann heute sagen, ihr habt es gehört, wir sind glücklich verheiratet. Das, was ich mir gewünscht habe, eine glückliche Ehe. Ich habe keine Probleme mit Alkohol. Durch die Arbeit in der Drogenarbeit habe ich sogar 11 Jahre ganz auf Alkohol verzichtet. Und ich kann sagen, mein Leben ist ganz anders verlaufen und ich bin glücklich und zufrieden. Und das hat Jesus gemacht. Halleluja, genau. Das ist meine Geschichte, die ich so oft wie möglich erzähle. Ist doch einfach, oder? Versuch mal, deine Geschichte, wie du zu Jesus gekommen bist, in maximal 3 Minuten zu erzählen, vielleicht vom Spiegel, vor deiner Frau, vor deinen Kindern, wie auch immer. Denn wir sollen diese Geschichte immer bereit haben, denn wir sind Zeugen. Und wir dürfen von dem erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können natürlich auch von Gebetserhörungen erzählen. Wir können von Führungen erleben, die Gott uns geschenkt hat. Wir können erzählen, wie uns sein Wort getroffen hat und uns verändert hat und so weiter. Wie wir Heilung erlebt haben am Körper oder auch in unserer Seele. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich würde sagen, ja, unser Auftrag ist, Zeuge zu sein. Und der Heilige Geist, er schenkt uns Erlebnisse, er rüstet uns aus, er gibt uns Ideen, wie wir gut Zeugen sein können. An Pfingsten ist es ja so gegangen, die Jünger wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was haben sie getan? Sie haben von den großen Taten Gottes erzählt. Und weil an diesem Pfingstfest Juden aus dem ganzen Römischen Reich versammelt waren, hat Gott sozusagen noch einen oben drauf gelegt und hat es so gemacht, dass sie in Sprachen reden konnten, die sie gar nie gelernt hatten. Und so, dass jeder das Evangelium in seiner Sprache gehört hat. Und hat Petrus noch gepredigt, hat das Evangelium verkündigt und circa 3000 Menschen sind nicht nur zum Glauben gekommen, sondern haben sich auch taufen lassen. War eigentlich ein logistisches Problem, wenn vielleicht 100 Leute 3000 taufen, aber sie haben es geschafft. Und das war der Anfang. Die Jünger waren begeistert und haben einfach erzählt von dem, was sie gesehen und gehört haben, waren schlicht und einfach Zeugen. Und das hat, viele sind zum Glauben gekommen und dann kam Widerstand. Apostelgeschichte 4, Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Wow, auf der einen Seite, viele kommen zum Glauben, auf der anderen Seite, es regt sich Widerstand. Das erleben wir auch, wenn wir das Evangelium erzählen. Wir erleben Widerstand, dass wir vielleicht verspottet werden, dass wir angegriffen werden und so weiter. Damit müssen wir rechnen. Aber es gibt immer Menschen, die auch positiv reagieren. Was ist geschehen? Der Hohe Rat hat dem Petrus und dem Johannes ausdrücklich verboten, öffentlich von Jesus zu sprechen. Und was war die Antwort der beiden? Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wow, eine klare Ansage und ich kann mir vorstellen, wie die Engel im Himmel Beifall geklatscht haben, gesagt, yeah, um das geht's. Wir können doch nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können doch nicht aufhören, Zeugen zu sein, nur weil wir bedroht werden. Nehmen wir das mit. Wir können nicht aufhören, Zeugen zu sein, nur weil wir bedroht werden. Als anschließend die Gemeinde zusammenkommt, nachdem sie freigelassen waren, was machen die? Die beten. Sie bitten Gott weiter um Freimut und der Heilige Geist kommt nochmal neu auf sie. Es gibt ein kleines Erdbeben. Sie werden neu mit dem Heiligen Geist erfüllt und als Folge, sie verkünden das Evangelium mit Freimütigkeit, also frei und unerschrocken. Und sie sind nicht zu stoppen durch die Steinigung des Stephanus, durch die Enthauptung des Jakobus, nicht als einige im Gefängnis landen und nicht wissen, ob sie wieder rauskommen. Nicht als die Verfolgung so stark wird, übrigens durch einen Mann namens Saulus, dass sie beschließen, es ist schlauer, Jerusalem zu verlassen und uns zu verteilen. Und wisst ihr, was mich so begeistert? In Apostelgeschichte 8, Vers 4 steht, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. In Syrien herrscht Bürgerkrieg und viele mussten das Land aus den verschiedensten Gründen verlassen, sind jetzt in Flüchtlingslagern. Und wisst ihr, was geschieht? In diesen Flüchtlingslagern geschieht eine kleine Erweckung, weil dort die Christen auch ihren Glauben besser weitergeben können und weil Gott einfach auch dort mächtig wirkt. Die Leute sind offener und es geschieht ganz viel. Also unsere Aufgabe ist eigentlich dieselbe. Da, wo wir hinkommen, Zeugen für Jesus zu sein, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Das gilt uns hier und das gilt jedem Christen überall auf der ganzen Welt. Und wenn uns die Ideen fehlen, wenn uns die Kraft fehlt, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns da auszurüsten. Und da dürfen wir darum bitten und uns danach ausstrecken. Verfolgung bringt das Evangelium an Orte, wo es sonst nicht hinkommen würde. Diese Überzeugung ist der Mojtaba aus dem Iran. Dem ist Folgendes passiert. Der hat eine Hausgemeinde geleitet mit seiner Familie eigentlich zusammen. Die ganze Familie kam zum Glauben. Sie hatten ungefähr 120 Konvertiten aus dem Islam in dieser Hausgemeinde. Und er wurde entdeckt als Leiter und er kam für 3 Jahre ins Gefängnis. Und er saß dort im Gefängnis und hat sich als erstes mal gefragt, was habe ich falsch gemacht, dass ich im Gefängnis gelandet bin? Die ersten Wochen hat ihn diese Frage gequält, weil er wäre viel lieber in der Freiheit gewesen, hätte viel lieber weiter von Jesus in der Freiheit erzählt und diese Hausgemeinde geleitet und hat richtig drunter gelitten. Jetzt sitze ich im Gefängnis, bin zum Nichtstun verurteilt. Als er eines Tages mal wieder in seinem Selbstmitleid geschmort hat, hat der Heilige Geist ganz deutlich zu ihm gesprochen, er hat gesagt, Mojtaba, du bist hier, weil du einen Auftrag hast. Du hast den Auftrag, Zeuge zu sein. Hier, öffne mal deine Augen und schau dir mal an, wer da alles um dich herum ist. Und als er seine Augen geöffnet hat, hat er gesehen, ja, das sind ja richtige Schwerverbrecher, das sind Mütter, das sind Leute, die wahrscheinlich nie das Evangelium hören würden, ohne ihn. Und zwar hat er angefangen, das Evangelium zu verkünden, beziehungsweise, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat ihnen erzählt, wie er zu Jesus gekommen ist. Und das hat die Herzen geöffnet und es ist tatsächlich auch da eine kleine Hausgemeinde entstanden. Es war wirklich eine starke Gemeinschaft und die sind ganz positiv aufgefallen. Da kam jeden Tag ein Imam in dieses Gefängnis und diese Gruppe ist ihm aufgefallen. Die waren so fröhlich, die waren so anders. Und da hat er ihnen eines Tages gesagt, was kann ich euch Gutes tun? Wollt ihr Drogen oder ich kann euch alles bringen, was ihr wollt? Dann hat Mojtaba gesagt, wir hätten gerne Bibel. Er sagt, ja, eine Bibel kann ich als Imam euch nicht bringen. Das geht nicht. Aber, hat er gesagt, ich kann euch eine Bibel auf Englisch bringen und sagen, da wollen welche Englisch lernen und ich habe da ein Buch in Englisch. Die Wachen, die checken sowieso nicht, dass es Englisch ist oder so. Die wissen nicht, was das ist. Und am besten mache ich so, ich zerreiße so eine Bibel, so eine englische, teile die auf und bringe jetzt mal ein bisschen was mit. Und das hat er tatsächlich gemacht. Und so hatten sie im Gefängnis das Evangelium auf Englisch, aber einer konnte es übersetzen ins Farsi. Und so wurde das immer wieder abgeschrieben. Und Mojtaba sagt, wahrscheinlich ist heute noch, nach vielen Jahren, ist diese Bibel noch im Gefängnis. Weil manche Schwerverbrecher, die sitzen heute noch drin. Und man kann sich denken, durch diesen Zeugendienst von Mojtaba wurden einige gerettet, aber vielleicht wurden da noch mehr gerettet im Laufe der Zeit, selbst dann noch, als er schon aus dem Gefängnis war. Ich finde es so ermutigend, wir sollen einfach dort, wo wir sind, Zeugen sein, egal wo wir sind. Und wenn wir uns noch so verloren fühlen, Augen auf und von dem erzählen, was Jesus getan hat und was wir von ihm gehört haben. Unser Leiter Markus Rode, der wurde mal von einem Politiker gefragt, was könnte man tun, um die Christenverfolgung einzudämmen, dass sie nicht mehr so krass ist, dass nicht mehr so viele verfolgt werden. Markus Rode hat kurz überlegt und hat gesagt, ein Weg wäre, dass die Christen nicht mehr Zeugen sind, dass die Christen nicht mehr von Jesus erzählen. Dann würden weniger verfolgt werden, ganz sicher. Aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist, von Jesus zu erzählen. In dem neuen Weltverfolgungsindex von diesem Jahr kommt ja immer im Januar heraus, viele kennen ihn wahrscheinlich schon, das sind immer die 50 Länder drauf, in denen dieses Jahr ein sehr hohes bis extremes Maß an Verfolgung herrscht. Und es waren jetzt 309 Millionen Christen, also mit ihrem extremen bis sehr hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Das sind ungefähr 3,5 Mal die Bevölkerung von Deutschland. Und dann gibt es noch viele mehr, die einfach eine hohe Verfolgung haben oder überhaupt verfolgt werden. Das ist wirklich nur, sagen wir mal, die Spitze vom Eisberg. Überlegt euch, 309 Millionen Christen, wenn die alle aufhören würden, Zeuge zu sein, wird es so viel weniger geschehen auf dieser Welt. Denn sie sind an Orten, wo keine Missionare hinkommen können oder es ganz schwer hätten, dorthin zu kommen. Wenn sie aufhören würden, Zeugen zu sein, würde sich das Reich Gottes weniger schnell ausbreiten. Also wer sich über den Weltverfolgungsindex informieren möchte, wir haben ein Heft auf dem Büchertisch, auch mit dem Poster drin. Auf der Rückseite des Posters kann man sehen, wie die ganzen Zahlen, die da genannt werden, zustande kommen. Es ist erschütternd auf eine Art, dass die Zahl der verfolgten Christen die letzten Jahre stark gestiegen ist. Wir hatten vor 2 Jahren 200 Millionen, dann 260 Millionen, jetzt 309 Millionen. Also das ist extrem. Und ich will euch einfach mal kurz einen Überblick geben, warum die Zahl der verfolgten Christen gestiegen ist. Es gibt so, man könnte sagen, 4 Brennpunkte. Ein Brennpunkt ist die Auswirkung der Covid-19-Pandemie. Es ist tatsächlich so, dass durch die Pandemie die Verfolgung zugenommen hat. Es gibt Länder, da wird einfach gesagt, die Christen sind schuld an der Pandemie. Und wenn man schuld ist, dann wird man verfolgt, dann wird man diskriminiert, dann wird gegen einen vorgegangen. Und ein Mittel im Vorgehen war, dass zum Beispiel unsere Geschwister bei der Versorgung mit Lebensmitteln einfach übergangen wurden. Deshalb hat Open Doors jetzt das letzte Jahr, man kann es nachlesen in dem Heft, das er dort liegen habt, hat mehr in Soforthilfe, in so Überlebenshilfe, Nothilfe investiert als die Jahre vorher. Ein zweiter, also wir haben auch ein Sonderheft, da kann man sich darüber informieren. Dann ein zweiter Punkt, hängt auch ein Stück weit mit der Corona-Krise zusammen. In manchen Ländern waren die Christen schutzlos und so ist folgende Überschrift entstanden: Islamistische Gewalt macht Subsahara-Afrika zur gefährlichsten Region für Christen. Subsahara-Afrika, das sind all die Länder so unterhalb der Sahara, so der Mittelgürtel von Afrika, Länder wie zum Beispiel Nigeria, Burkina Faso, Mali, Kamerun, Niger, Zentralafrikanische Republik, Kenia, Kongo und Mosambik. Und diese Länder haben gemeinsam, dass ein Teil islamisch ist und ein anderer Teil christlich. Und in diesen Ländern wollen Moslem-Extremisten erreichen, dass man einen islamistischen Staat hat, wo dann auch das islamische Recht, die Scharia, gilt. Und so gehen sie gewaltsam gegen Christen vor. Und es ist wirklich so, dass die Gewalt in den letzten Jahren um 30% zugenommen hat. Also das heißt, es werden Dörfer überfallen, es wird gebrandschatzt, teilweise Ernten vernichtet, es wird gemordet, es wird vergewaltigt, es werden Leute entführt. Also das ist extrem, das trifft auch moderate Muslime auch, aber vor allem Christen. Und es ist tatsächlich so, dass von den 4.761 ermordeten Christen weltweit allein 4.216, also 89%, auf Subsahara-Afrika entfallen und davon allein 74%, 3.530 Christen allein auf Nigeria. Also man sieht, dass dort ein starkes Leid herrscht, viele trauern um ihre Angehörigen. Aber es ist auch dort so, wie wir es vorhin auch in dem einen Lied gehört haben, selbst in diesem Leid erleben sie Gott und erleben sie auch Freude. Also es war mal ein Team, hat Witwen besucht in Nigeria und ich glaube, unser Leiter Markus Rode war das auch, der gesagt hat, er konnte es fast nicht fassen. Die Witwen haben Lobpreis gemacht, haben Gott in den höchsten Tönen gelobt. Er konnte es fast nicht glauben. Und das ist auch das Gottes Wirken, dass auch Gott im Leid Trost schenkt und eine Neuausrichtung. Ein dritter, ganz anderer Punkt. In China, da wird der Überwachungsstaat immer weiter ausgebaut. Die Kontrolle von Christen und natürlich auch von anderen reicht bis in den Privatbereich hinein. Und da wollen wir jetzt ein Video dazu anschauen.
Mehr Überwachung. Die chinesische Regierung baut ihre Technik zur Überwachung der Bevölkerung immer weiter aus. Das Land besitzt schätzungsweise 570 Millionen Überwachungskameras. Millionen davon haben Gesichtserkennungssysteme, die mit Polizeistationen verbunden sind. Das Land arbeitet an einem Social Credit System, das versucht, die Loyalität der Bürger zu erfassen und jegliche Abweichungen vom kommunistischen Credo zu erkennen. Empfänger staatlicher Hilfen werden zum Teil mit dem Verlust ihrer Unterstützung bedroht, wenn sie sich weigern, christliche Abbildungen mit Bildern von Präsident Xi zu ersetzen. Wer sich als christliche Gemeinde nicht der Kontrolle der Regierung unterwirft, gerät schnell in das Visier der Behörden. Berichte geben an, dass in manchen Provinzen bereits in jeder von der Regierung genehmigten Kirche Überwachungskameras des Staatsschutzes installiert sind, mit einer direkten Verbindung zu den örtlichen Polizeistationen. Kirchenbesuche für Kinder und Jugendliche unter 18 sind verboten. Als eine Mutter ihr Kind zu einem Gottesdienst mitnahm und durch Kameras erfasst wurde, folgte die Bestrafung der Kirche prompt. Zunehmend erleben selbst von der Regierung offiziell genehmigte Kirchen die Beschlagnahmung von Eigentum und christlichem Material wie Bibeln. Es kommt zu Razzien, Geldstrafen und Verhaftungen von Kirchenleitern. Zudem hat China die Überwachungstechnik als Exportgut entdeckt und beliefert damit unterschiedlichste repressive Regime weltweit, darunter Myanmar, Laos, Iran, Saudi-Arabien und Venezuela. Es bleibt abzuwarten, welche Länder dem Beispiel Chinas folgen werden, Regimetreue mit massivem Technologieeinsatz durchzusetzen.
Ich denke, da muss man nicht mehr viel dazu sagen, dass dort Christsein sehr schwierig ist. Und es ist inzwischen so, dass es auf die Gemeindeleiter vor allem abgesehen haben, dass schon einige im Gefängnis sitzen, weil sie einfach die Gemeinden quasi zerschlagen wollen. Aber eben auch da wirkt Gott, wir werden es nachher noch hören. Und vierter Punkt, religiöser Nationalismus durch Regierungen und Mehrheitsreligionen nimmt weiter zu. Ein Beispiel dafür ist Indien, wird ja von der sogenannten BJP regiert, seit 2014 einer national-hinduistischen Partei mit dem Präsidenten oder Premierminister Modi. Und das sind eindeutig diktatorische Tendenzen zu erkennen. Die Pressefreiheit wird immer mehr eingeschränkt. Und es gibt auch Propaganda gegen fremde Religionen, wie eben Islam oder auch den christlichen Glauben. Und es muss nicht verwundern, denn die BJP ist quasi der politische Arm des RSS. Das nennt sich auf Deutsch Nationale Freiwilligenorganisation, ist aber faktisch eine hindu-nationalistische und paramilitärische Organisation, die für ihre hinduistisch-extremistische Ideologie bekannt ist. Also diese extremistischen Hindus, die fühlen sich quasi durch die Regierung ermächtigt, gegen alles vorzugehen, was nicht Hindu ist. Und wir wollen jetzt auch da einen kurzen Video sehen. Und am Anfang wird man so Leute marschieren sehen, das ist diese RSS. Und ja, ich muss da gar nichts dazu sagen, wenn man sie sieht, werden vielleicht gewisse Assoziationen wach. Wollen wir das jetzt anschauen.
Indien. Seit dem Amtsantritt von Premierminister Modi im Jahr 2014 hat die Ideologie der Hindu-Nationalisten massiv an Bedeutung gewonnen. Ihre Verfechter bekämpfen den Einfluss nicht-hinduistischer Religionen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Neben dem deutlichen Anstieg von gewaltsamen Übergriffen auf Christen und christliche Gemeinden durch extremistische Hindus haben auch Regierungsbeamte und Behörden Anteil an der wachsenden Diskriminierung von Christen. In diesem Zusammenhang verwundert es auch nicht, dass nicht wenige Christen besorgt sind, dass die indische Version der Corona-App weitere Funktionen erhalten könnte, die dazu dienen, die Bevölkerung zu überwachen. Indiens Datenschutzgesetze haben keine Regelungen gegen staatliche Überwachung und enthalten sogar Vorschriften, die der Regierung es erlauben, in Fällen von Strafverfolgung und nationaler Sicherheit ungefragt Daten aus solchen Apps zu nutzen. Außerdem hat Indien per Gesetz die Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch ausländische Geldgeber massiv verboten. Die meisten christlichen Organisationen und Kirchen mit Schulen und Krankenhäusern sind in Indien als Nichtregierungsorganisationen registriert. Deshalb trifft das Gesetz insbesondere christliche Werke, die seit langem mit internationalen Kirchen und Organisationen zusammenarbeiten und häufig auf finanzielle Zuwendungen aus dem Ausland angewiesen sind. Hindu-Nationalisten werfen diesen Organisationen fälschlicherweise vor, finanzielle Anreize zu benutzen, um Menschen in den christlichen Glauben zu locken.
Ja, die Hindu-Extremisten haben sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2021, also dieses Jahr, alle Inder Hindus sein sollen. Und sie führen sogenannte Heimkehrkampagnen durch. Das heißt, sie wollen vor allem Konvertiten, und da gibt es wirklich ganz viele, es gibt ganz viele Hindus, die letzten Jahre und Jahrzehnte Christen geworden sind, zum Beispiel die Dalits, das ist ja die niedrigste Kaste. Und als die das Evangelium gehört haben, dass sie geliebt sind, dass Gott sie liebt, dass Jesus für sie gestorben ist, haben viele, viele Dalits wirklich Jesus angenommen, wurden Christen. Und da versuchen sie natürlich zuerst mal mit Worten, sie zu überzeugen. Und da geht es wirklich nach dem Motto, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Also es werden auch dann Prügel eingesetzt. Es wird in Dörfern geht es so weit, dass Häuser zerstört werden, wie wir es vorhin gesehen haben. Oder auch einfach, dass sie ausgewiesen werden aus dem Ort. Genau, also unsere Geschwister dort brauchen ganz viel Rückgrat, ganz viel Standhaftigkeit, um eben an Jesus festzuhalten. Wer sich da mehr informieren möchte, wir haben auch ein Sonderheft und auch ein Buch. Und das Buch hat den Titel von Menschen verstoßen, bei Jesus geborgen. Und das finde ich so genial, weil das ist genau das, was viele erleben. Diese Angriffe, aber auch diese Geborgenheit in Jesus. Genau, das sind so vier Brennpunkte, warum die Zahl der Christen in den letzten Jahren zugenommen hat. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass die Zahl der verfolgten Christen auch zugenommen hat, weil in all diesen Ländern, wo Christen verfolgt werden, auch Menschen zum Glauben kommen. Und zwar nicht nur wenige, sondern viele. Und da will ich auch ein paar Brennpunkte nennen. Und ein Brennpunkt ist die islamische Welt. Es ist tatsächlich so, dass in vielen Ländern die Unzufriedenheit mit dem Islam wächst. In Iran ist es ganz massiv, aber auch in anderen Ländern. Auch da, wo Bürgerkrieg herrscht, zum Beispiel in Jemen, da bekriegen Muslime andere Muslime. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man vielleicht zu dem Schluss, da stimmt was nicht. Und so ist tatsächlich in Jemen eine kleine Erweckung im Gange, schon seit einiger Zeit. Und man nimmt eigentlich heute an, dass in Jemen mehr Christen leben als auf der restlichen arabischen Halbinsel sonst. Also Gott wirkt mächtig, und er wirkt ewig durch das Zeugnis von Christen, er wirkt durch Medien, Fernsehsendungen, Radiosendungen, Podcasts, alles Mögliche. Und viele haben ja ein Handy, können alles Mögliche empfangen. Und er wirkt auch durch Träume und Visionen. Wir haben ja dieses Buch auf dem Büchertisch. Das heißt so, Träume und Visionen, da sind 23 Erlebnisberichte drin, die wirklich einfach nur erstaunlich sind. Und ich werde nachher eine Geschichte noch aus diesem Buch erzählen. Und wir haben seit letzter Woche ganz brandneu ein neues Buch, Aufbruch in die Freiheit. Frauen in der islamischen Welt begegnen Jesus, sind 7 Lebensgeschichten aus dem Nahen Osten, Syrien und Saudi-Arabien. Und ich habe das Buch fast fertig. Eine Geschichte fehlt mir noch von 7. Und ich muss sagen, das hat mich total begeistert. Es ist wie so eine Fortsetzung von Träumen und Visionen, wo vor allem jetzt die Seite der Frau im Islam beleuchtet. Und das finde ich echt so wertvoll, dass man da auch mal mehr drüber hört, wie es den Frauen tatsächlich geht. Und wenn man das liest, wundert es einen nicht, dass viele Jesus annehmen und Christen werden und ein neues Leben eben in die Freiheit aufbrechen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Titel. Also ich kann es nur empfehlen, das geht total unter die Haut und es weitet einfach total unseren Blick. Einmal, dass wir erkennen, wie es im Islam wirklich ausschaut, wie es den Frauen dort wirklich geht, aber auf der anderen Seite eben auch, was Gott wirklich dort tut, auch heute. Also zum Beispiel eben in Flüchtlingslagern von Syrern in Libanon oder auch in Jordanien. In Nordkorea, das ist ja seit, ich glaube jetzt schon 20 Jahre auf Platz Nummer 1 vom Weltverfolgungsindex, hat man die Zahl der Christen von letztes Jahr 300.000 auf jetzt 400.000 hochkorrigiert. In einem Land, wo wer als Christ entdeckt wird, entweder hingerichtet wird, im Gefängnis oder im Arbeitslager landet. Stellt euch vor, die Zahl der Christen hat zugenommen. Das kann nur Gott machen. Und in China, einfach mal ein paar Zahlen, da werdet ihr echt staunen, wer es noch nicht weiß. 1960 gab es 1 Million Christen in China. Heute 100 Millionen. Wir haben 83 Millionen Einwohner in Deutschland. Es gibt mehr Christen in China als Einwohner in Deutschland. Kann man vorstellen, dass die Regierung unruhig wird, wenn man Atheismus propagiert und man hat 100 Millionen, 7% der Bevölkerung, die an Jesus glaubt, dann muss man was dagegen tun. Und das ist das, was jetzt gerade passiert. Wir hatten jetzt gerade ein Jubiläum im Juni, 40 Jahre Projekt Perle. Also es ist jetzt 40 Jahre her, dass man 1 Million Bibeln auf einen Schlag nach China geschmuggelt hat mit einem Frachter. Wer sich da mehr informieren möchte, wir haben dieses Buch Codename Perle auf dem Büchertisch und auch bis zum Äußersten. Das ist auch ein sehr gutes Buch von einem Gemeindeleiter, der viele Jahre im Gefängnis war, wo es ein bisschen Einblick gibt, wie das in China so ist. Genau, aber eben, die Christen dort sind in Verfolgung gewohnt, sie lassen sich nicht unterkriegen, es geht auch dort weiter. In der Türkei ist ja auch so ein, sag mal, islamisch-nationalistischer Staat, da hat ein Pastor erzählt, dass er zu normalen Zeiten so 100 Gottesdienstbesucher hatte, was für die Türkei auf jeden Fall eine gute Zahl ist. Und als wegen des Lockdowns keine Präsenzgottesdienste mehr stattfinden durften, haben sie einen Livestream ausgestrahlt, der dann auch nachher im Netz noch weiterhin abrufbar war. Und er hat festgestellt, dass dieser Gottesdienst im Lauf einer Woche circa 1000 Mal angeklickt wurde. Und er hat viele E-Mails bekommen mit Fragen zu seiner Predigt, zu Jesus. Manche wollten auch einfach eine Bibel oder ein Neues Testament bestellen. Und es ist wirklich so, das ist eine sehr große Offenheit, auch in der türkischen Bevölkerung. Und die Gemeinden wachsen, obwohl der Widerstand die letzten Jahre stärker geworden ist. Zum Beispiel hat die Türkei über 70 ausländischen Pastoren und Gemeindeleitern die Wiedereinreise entweder verwehrt oder sie haben kein neues Visum erhalten, sodass sie jetzt nicht mehr in der Türkei tätig sein können. Und das hat natürlich die Gemeinden auch geschwächt. Aber eben, Gott wirkt weiter. Und das finde ich so stark. Und eben, wir haben ja das Thema gefährlicher Glaube, Zeuge für Jesus sein. Und eben, wenn diese 309 schwer verfolgten Geschwister, sie schweigen nicht. Sie sind Zeugen für Jesus. Und das ist mit ein Grund, dass eben das Evangelium weiterläuft und auch gerade in diesen schwierigen Gebieten Menschen zum Glauben kommen und sogar bis hin zur Erweckung stattfindet. Warum schweigen sie nicht? Weil sie wirklich in Jesus den Sinn ihres Lebens gefunden haben, weil sie von der Dunkelheit ins Licht gekommen sind, aus der Knechtschaft in die Freiheit. Deswegen sind sie Zeugen. Ich habe mir angewöhnt, mich immer wieder an diese Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, zu erinnern. Denn ich war auch mal in der Dunkelheit. Und mich daran zu erinnern, das hilft mir, einfach dankbar zu sein und auch begeistert zu sein von Jesus. Und das ist das, was vielen so geht. Sie sind begeistert von Jesus und sie können nicht schweigen, auch wenn es sie viel Leid und das sogar das Leben kosten kann. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus Träumen und Visionen von einem Athen in Afghanistan. Wir werden nachher noch für Afghanistan beten, deswegen habe ich jetzt auch extra eine Lebensgeschichte aus Afghanistan gewählt. Athen war so ein gutherziger Muslim, könnte man sagen, den es sehr geschmerzt hat, dass sein Land schon lange ein Schlachtfeld war. Und er hatte öfters mal einen freien Tag. Und dann war seine Lieblingsbeschäftigung, in die Wälder nördlich von Kabul zu gehen und dort einfach zur Ruhe zu kommen und auch zu beten. Natürlich zu Allah zu beten, denn er war Moslem. Er hat dann für seine Verwandten gebetet, für sein Land. Er hat um Frieden für sein Land gebetet. Und er hat das irgendwie wie als so einen Dienst an seinem Land angesehen, diese sogenannten Waldgebete. Eines Tages hat er einen Wacholderhain entdeckt und das wurde so sein Gebetsplatz. Da ist er regelmäßig hingegangen. Das war so schön, da war er so geborgen für sich, unentdeckt sozusagen, und da ist er immer wieder hingegangen. Weil Martin gut Englisch konnte, wurde er eines Tages der Übersetzer von David, einem Amerikaner, der für eine nicht staatliche Hilfsorganisation arbeitete. Mit der Zeit wurden die beiden Freunde, und weil David gemerkt hat, der Martin, der ist eigentlich ganz offen, das ist kein so ein verbissener Moslem, hat er ihm auch angefangen, von Jesus und Paulus zu erzählen, und weil Frieden so sein Thema war, hat er vor allem auch diese Bibelstellen weitergegeben, wo es um Frieden geht, hat ihm da vieles erklärt, Und Martin war sehr offen, hat es aufgenommen und hat so überlegt, was macht er mit dem? Aber er hat gedacht, offiziell Christ werden, das kostet zu viel. Das kann mich das Leben kosten, das kostet mich Verfolgung. Ich kann nicht mehr normal leben. Deswegen hat er die Entscheidung getroffen, sozusagen so ein Grenzgänger zwischen Christsein und Islam zu werden. Also auf der einen, im Inneren war er eigentlich schon sehr angetan vom christlichen Glauben, aber äußerlich hat er weiter als Moslem gelebt und hat, ist treu in die Moschee gegangen, hat seine Gebete verrichtet, 5-mal am Tag und so weiter. Und Martin hat ihm David natürlich auch von seinen Waldspaziergängen, von seinen Waldgebeten erzählt. Und der David hat gesagt, okay, ich werde für dich beten, dass Gott dir dort begegnet. Und eines Tages, als Martin wieder sein Wacholderhain aufsucht, kurz davor ist hinzukommen, sieht er, da steht jemand. Und dann erschrickt er natürlich, er hat gedacht, Mensch, wenn das ein Taliban-Kämpfer ist. Und als er aber näher kommt, sieht er, diese Person hat ein weißes Gewand an und irgendwie geht was Positives von diesem Mann aus. Und als er näher kommt, sieht er tatsächlich, dass das Gewand irgendwie strahlt. Und als er dem Mann in die Augen sieht, weiß er eines genau, das ist Jesus. Jesus, der ihm hier begegnet, leibhaftig in einer Vision. Und die beiden beginnen miteinander zu reden und Martin hat sofort den Eindruck, der andere kennt mich durch und durch. Der weiß alles über mich. Es ist so, wie, als wären sie alte Freunde, die sich immer alles erzählt haben. Aber das Komische ist, obwohl er genau weiß, er weiß auch seine Sünden, er weiß seine Abgründe, fühlt er sich nicht verdammt, sondern sogar geliebt. Und sie sprechen eine ganze Weile miteinander und als Martin dann zurückgeht, überlegt er immer wieder, war das jetzt Realität oder habe ich mir was eingebildet? Und er hat nur einen Wunsch, wenn er nächstes Mal wieder dahin geht, dass Jesus wieder dort ist. Und so ist es. Als er nächstes Mal wieder zu seinem Wacholderhain geht, ist Jesus wieder da. Und er erzählt ihm immer mehr, jedes Mal, wenn er dorthin geht, ist Jesus da. Und er erzählt ihm den ganzen Heilsweg, er hat die ganze Bibel durch und was es bedeutet eben, dass er für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt und so weiter. Und eines Tages fragt ihn Jesus, Martin, willst du mir jetzt nachfolgen, egal was es dich kosten wird? Und Martin sagt, ja, jetzt bin ich bereit. Und so wird Martin einer von ein paar tausend Afghanen, die Jesus nachfolgen. Und obwohl es für ihn gefährlich ist, hat er sich entschlossen, in Afghanistan zu bleiben und unter den Menschen dort zu wirken. Und ich will ihn jetzt selber noch zu Wort kommen lassen. Er sagt, inmitten aller Ungewissheit weiß ich, dass Jesus bei mir ist. Seine große Verheißung ist, dass er uns nie verlassen wird. Inzwischen bin ich verheiratet und habe 2 Kinder und meine Frau liebt Jesus ebenfalls. Das ist echt ein Wunder. Ich lese täglich die Bibel und Jesus führt mich zu Afghanen, die ihn brauchen. Ich werde ihm mein ganzes Leben lang dienen. Selbst wenn ich verfolgt werde, werde ich nicht aufhören, meinem Volk Jesus zu bringen. Mit der Zeit haben ihn islamische Behörden im Visier. Er wird immer wieder verhört, inhaftiert, geschlagen, mit dem Tod bedroht. Und er betrachtet eigentlich jeden Tag als Geschenk Gottes, weil er buchstäblich weiß, wie lange nicht weiß, wie lange man ihm das Leben noch gönnen wird. Und sein Bekenntnis, man hat mir gesagt, dass ich, weil ich Jesus so offen liebe, eines Tages für meinen Glauben an ihn sterben werde. Und so wird es wohl auch kommen. Aber ich habe keine Angst. Ich habe den Frieden Gottes. Als er mir diesen Frieden gab, hatte ich alles. Jesus ist alles, was ich brauche. Also mich fasziniert es, gerade die letzten Worte, er lebt als Jünger Jesu. Er hört nicht auf, von dem zu erzählen, was er gesehen und gehört hat. Er ist ein Zeuge. Und das, lasst uns das mitnehmen. Wir haben es so viel einfacher hier in Deutschland. Lasst uns Zeugen sein. Lasst uns von dem erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat, was wir gesehen und gehört haben. Und wir können dankbar sein, dass wir es leichter haben. Und ich denke, unser Auftrag hier ist ja, wir sind ein Leib, auch mit unseren verfolgten Geschwistern. Und unser Auftrag hier ist einfach in erster Linie, dass wir unsere verfolgten Geschwister im Gebet unterstützen. Und ich weiß, dass das schon einige hier tun, und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mit dabei seid, dass die Gebetsbewegung immer größer wird. Und ich glaube, dass so viel geschieht, gerade in der islamischen Welt, aber auch in anderen Ländern, das hat mit unseren Gebeten zu tun. Dass Gott wirklich seine Braut zubereitet, dass weltweit etwas geschieht. Es ist nicht ein islamisches Land, wo Menschen zum Glauben kommen. Ich könnte euch auch eine Geschichte aus Saudi-Arabien erzählen. Es gibt viele Geschichten aus Saudi-Arabien inzwischen, dem Kernland des Islam. Aber Gott wirkt ganz mächtig, und das hat mit unserem Gebeten zu tun. Und dass unsere Gebete wirklich erhört werden, kann man uns echt sicher sein, dass etwas geschieht. Und der Bruder Andrew, das ist ja der Gründer von Open Doors, Anne van der Bijl heißt er eigentlich, ein Holländer, jetzt 93 Jahre alt. Er ist ja bekannt als der Schmuggler Gottes, und das Buch ist echt genial. Das ist sowas von glaubensstärkend, dort auch das andere, der Auftrag. Da wird einfach erzählt, wie Gott, nachdem der eiserne Vorhang gefallen war, so in die islamische Welt, auch nach Südamerika geführt hat. Und er, warum ich ihn erwähne, ist, dass er eben diese Fragen immer gestellt hat. Immer wenn er zu verfolgten Geschwistern kam, hat er gefragt, wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und das ist auch unser Motto von Open Doors seit 1955 bis heute, dass wir unsere verfolgten Geschwister fragen, wie können wir euch helfen? Was braucht ihr am dringendsten? Und wir haben Partner fast in jedem Land, bis auf Nordkorea, die uns dann das auch mitteilen und sagen, Beistand und Ermutigung ist immer ein Punkt, ist immer nötig. Nothilfe, eben zu Corona-Zeiten, ganz wichtig. Dann Waisen, Witwen- und Traumahilfe. Wenn wir an Nigeria zum Beispiel denken, gibt es viele Witwen, die einfach auch Traumata erlebt haben, auch Kinder, dass sie Traumaseelsorge auch bekommen. Dann Hilfe zur Selbsthilfe, dass eine Witwe in Afrika zum Beispiel eine Nähmaschine bekommt, Kleider nähen kann, sich und ihre Familie ernähren kann. Bibeln und christliche Literatur sind auch heute noch immer ein Thema. Und Schulungen, die auf Verfolgung vorbereiten, oder auch einfach Leiterschulungen. Es gibt so viele eben wiedergeborene Christen, Babys, die auch einfach Anweisungen brauchen, die Schulung brauchen, die Leiter brauchen, die sie an die Hand nehmen. Auch da, das ist ein wichtiger Punkt, wo wir uns investieren. Also wie gesagt, ihr könnt das alle auch in dem Magazin, das auf eurem Tisch liegt, auf eurem Stuhl liegt, könnt ihr gerne reinschauen, da ist das alles auch drin. Das ist der Jahresbericht quasi, wie wir letztes Jahr das Geld eingesetzt haben, wo wir geholfen haben und so weiter. Die Vision von Open Doors ist ganz kurz: Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Man könnte auch sagen, sie darin unterstützen, den Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, auszuleben und Zeugen für Jesus zu sein, denn eben sie sind dort, wo sonst fast niemand hinkommt. Interessant ist eben die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten? Ich weiß nicht, was du antworten würdest. Sie sagen, betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Man könnte auch sagen, betet für uns, dass wir Zeugen sind für Jesus, egal was es uns kostet. Und wir wollen jetzt ein Video anschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich letztes Jahr schon mal gezeigt habe, aber wenn man zweimal sieht, ist ja auch nicht schlimm. Das ist einfach sehr ermutigend. Unser Medienteam hat da einfach so ein bisschen was zusammengestellt, so Feedbacks von verfolgten Christen, was unsere Gebete bewirken.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen.
It's because of your prayers that caused God to give me strength.
Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
Ja, lasst uns das wirklich glauben. Unsere Gebete kommen an. Und ich denke, dass auch alles, was ich heute gesagt habe über die Situation verfolgter Christen, dass wirklich es bewirkt etwas. Unsere Gebete bewirken etwas. Und wir würden uns immer wünschen, dass alle aus dem Gefängnis freikommen, dass keiner mehr ums Leben kommt. Aber es ist auch ein Sieg, wenn jemand bis zu seinem letzten Atemzug an Jesus festhält, auch wenn er dafür sterben muss. Das ist auch ein Sieg. Und das ist eben auch uns verheißen, dass es auch Märtyrer gibt und werden ja auch in der Offenbarung besonders erwähnt. Es ist einfach so. Es ist so. Es gehört dazu. Aber wir dürfen beten und ja, wir werden erstmal im Himmel sehen, was unsere Gebete auch gerade für die verfolgten Christen alles bewirkt haben. Vielleicht habt ihr euch gefragt, wie konnten diese Frauen die Gebete sehen? Das hat damit zu tun, dass wir immer wieder Schreibaktionen durchführen. Im Moment haben wir auch einige. Kann man sich im Internet auch informieren oder wir haben auf dem Büchertisch auch Karten. Man kann Männern und Frauen, die in Verfolgung sind, schreiben, Bibelvers, paar ermutigende Worte und sagen, ich bete für dich. Und dann sollte man es natürlich auch tun. Und die kriegen dann diese Karten. Und diese zwei Frauen haben solche Karten bekommen und waren dadurch so berührt. Wenn man überlegt, diese Karten haben bei dieser Frau, die nach 5 Tagen Ehe ihren Mann bei einem Attentat verloren hat, der ihr Herz wurde wieder weich und sie konnte vergeben, als sie das sah, dass so viele an sie gedacht haben und denken. Also das möchte ich auch empfehlen, wer da mitmachen möchte, nehmt euch einfach so eine Karte mit, es ist relativ einfach, so eine Karte zu schreiben. Wer regelmäßig beten möchte, der hat folgende Möglichkeit, weil es ist ja die Frage, wie macht man das für verfolgte Geschwister beten? Wir haben ja dieses Monatsmagazin, das ihr alle bekommen habt. Wer es schon hat, einfach liegen lassen oder überlegt euch, kann ich es vielleicht auch jemandem schenken, dürft ihr auch gern machen. Dieser Gebetskalender, das ist das Herz, das ist in der Mitte, kann man gut raustrennen und da ist für jeden Tag ein Anliegen. Es ist immer mit einem Land überschrieben, aber es geht auch manchmal um eine einzelne Person, um eine Familie oder um eine Gruppe. Heute ist ein ganz persönliches Anliegen aus Nepal. Weil sie Jesus nachfolgt, wird Nita von ihrem Ehemann körperlich und psychisch misshandelt. Beten wir, dass Jesus alle ihre Wunden heilt und ihr die Kraft schenkt, an ihm festzuhalten. Bitten wir Jesus auch, dass Anitas Mann begegnet und dieser ebenfalls Christ wird. Ich will gerade dafür beten. Jesus, wir bringen dir diese Anita, die wir nicht kennen, aber du kennst sie. Du bist mit ihr in ihrem Leid. Und wir beten, Vater, dass sie durchhält und dass sie, ja, heil du ihre Wunden, ihre körperlichen, ihre seelischen Wunden. Tröste sie, schenke ihr in besonderer Weise deine Gegenwart. Und wir beten ganz, ganz fest. Ja, wir segnen ihren Ehemann, dass er sein Herz für dich öffnen kann. Jesus, begegne ihm auf irgendeine Art und Weise, entweder im Traum oder einfach das, durch das Wesen seiner Frau, durch das Verhalten seiner Frau sein Herz berührt wird. Ja, schenk, dass auch er umkehren darf und dass beide zusammen dir nachfolgen, Jesus. Amen. Ihr merkt, es braucht nicht lange, um für so ein Anliegen zu beten. Die Kunst ist eher, dass man es im Alltag verankert. Meine Frau und ich haben uns angewöhnt, in unserer gemeinsamen stillen Zeit für dieses Anliegen zu beten. Und ich habe von anderen gehört, die haben es am Küchentisch liegen oder beim Esstisch, dass sie dann während der Mahlzeit beten, vielleicht auch als Familie. Gibt es verschiedene Möglichkeiten und möchte euch ermutigen, die dies noch nicht tun, einfach euch einzuklinken in diese große Schar der Beter für unsere verfolgten Geschwister. Und wer das Heft noch nicht hat und regelmäßig bekommen möchte, der kann einfach diese Karte, die hinten drauf geheftet ist, die kann man ganz leicht abnehmen, ausfüllen und am Büchertisch ist eine Box, da kann man es einwerfen und dann bekommt ihr das jeden Monat kostenlos zugesandt. Würde mich echt freuen, wenn heute noch mehr dazu kommen würden im Gebet für unsere verfolgten Geschwister. Wäre super, denn Gott gibt ganz viel zurück und segnet uns reich dafür, dass wir uns für die Ärmsten, für die Schwächsten einsetzen oder eben die geringsten Brüder, wie es in Matthäus 25 heißt, weil unsere verfolgten Geschwister, viele davon, sind unsere geringsten Brüder und Schwestern. Vielen Dank. Und wir wollen jetzt noch für Afghanistan beten. Da dürft ihr jetzt auch aktiv werden gleich und damit auch einen Abschluss machen. Afghanistan, noch ein paar Informationen zu diesem Land. Wir haben die Geschichte von Martin gehört. Es ist leider so, dass Afghanistan jetzt in diesem Jahr aufgeholt hat. Mit 94 von 100 Punkten ist es zwar an zweiter Stelle offiziell, ist aber gleich mit Nordkorea. Also die Verfolgung ist genauso intensiv wie in Nordkorea. Und Afghanistan ist fast doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur 37 Millionen Einwohner, von denen über 1 Million drogenabhängig sind. Also Afghanistan ist ja der Hauptexporteur von Opium. Und 80% des Bruttoinlandprodukts stammen aus der sogenannten Schattenwirtschaft, werden also illegal erwirtschaftet. 80%. Kann man sich vorstellen, wie es in dem Land her und zugeht. Es gibt viele verschiedene Stämme. Und man sieht ja so, die ganzen Länder, die drumherum sind, fast von allen Ländern sind da auch Bevölkerungsgruppen vorhanden und die stehen sich zum Teil auch feindselig gegenüber. Und deshalb ist das Land so schwer zu regieren. Der Begriff Nation, der ist der afghanischen Denkweise total fremd. Man denkt nur in Stämmen und Sippen und Clans und so weiter, aber nicht Nation. Es gibt eine Regierung, aber wir wissen alle, die sind schwach, ist eigentlich schwach. Die Taliban sind sehr stark, auch IS hat sich inzwischen eingenistet und mit Anschlägen von sich reden gemacht. In einem Buch habe ich gelesen, seit Tausenden von Jahren toben in Afghanistan Kriege. Weiß nicht, ob das übertrieben ist. Fakt ist, dass die letzten Generationen wirklich nur Krieg erlebt haben. Und es ist eben zu befürchten, dass jetzt, wo die ganzen UNO-Truppen sich zurückgezogen haben, oder zurückziehen, noch am Rückzug sind, dass noch mehr das Chaos größer wird, dass vielleicht auch wieder ein Bürgerkrieg ausbricht. Also es ist nichts, hat keine gute Zukunft vor sich, Afghanistan. Afghanistan ist ein fast zu 100% muslimisches Land. Es gibt kein einziges Kirchengebäude in Afghanistan. Nicht mal, also Ägypten hat ja viele traditionelle Christen, da sind wenigstens Kirchen. Aber das gibt es in Afghanistan gar nicht. Und es ist wirklich so, dass es nur ein paar wenige tausend Gläubige gibt. Das sind alles Konvertiten aus dem Islam. Einige Gläubige können sich in kleinen Gruppen treffen, aber es gibt auch Christen, die keinen Kontakt zu einem christlichen Netzwerk haben. Und ich will euch mal noch zum Abschluss von unserer Homepage vorlesen, weil ich das finde ich gut zusammengefasst. Alle afghanischen Christen sind Konvertiten aus dem Islam und haben somit einen muslimischen Hintergrund. Sie können ihren Glauben nicht offen leben. Sich vom Islam abzuwenden, wird als Schande angesehen und nach geltendem islamischen Recht mit dem Tode bestraft. Die meisten Christen muslimischer Herkunft müssen mit fatalen Konsequenzen rechnen, wenn der Glaubenswechsel entdeckt wird. Entweder müssen sie aus dem Land fliehen oder sie werden getötet. Die Familie, der Clan oder der Stamm müssen ihre Ehre wiederherstellen, indem sie sich der Christen entledigen. Weder islamistisch-extremistische Gruppen noch die eigene Familie zeigen in dieser Hinsicht Gnade. Da Konvertiten als geisteskrank betrachtet werden, dass sie den Islam verlassen haben, können sie auch in eine psychiatrische Klinik zwangsweise eingewiesen werden. Ja, so lasst uns jetzt für Afghanistan beten, dass Gott trotz all dieser Hindernisse weiterwirkt und auch unsere Geschwister bewahrt und vielleicht ihnen auch die Flucht ermöglicht. Wir haben zum Beispiel bei uns im Team in Kelkheim, haben wir den Mahmoud, das ist ein Afghane, der auch zum Glauben gekommen ist und dann fliehen konnte und jetzt in Deutschland ist und wir konnten ihn anstellen. Der ist ein sehr guter Finanzier, ist in unserem Finanzteam drin. Ja, lasst uns einfach beten für dieses Land. Ich habe ein paar Anliegen formuliert, aber einfach, was euch aufs Herz kommt. Ich denke, wir beten laut, vom Platz aus, einfach so laut wie möglich, dass möglichst viele es hören können. Und ich werde dann den Abschluss machen. Ja, lasst uns aufstehen und einfach jetzt zu Gott rufen.